Werner, sogenannte Sommerweine findet man ja in der warmen Jahreszeit immer mal wieder im Supermarktregal. Aber dass mal ein Wein als Winterwein verkauft wird, das habe ich jetzt abgesehen vom Glühwein bisher noch nicht gesehen. Gut, es ist ein Weihnachtswein, kein Winterwein, würde ich jetzt mal sagen. Wie würde denn, wenn du einen Winterwein kreieren müsstest, wie würde der aussehen, wonach würde der schmecken?
Also das wäre, es gibt Winterweine, das sind die richtig molligen, warmen Rotweine, so ein richtiger Wein, so
okay.
Vom Kamin mit den Füßen in Wollsocken.
Steht nur wahrscheinlich gar nicht drauf, weil wahrscheinlich ganz viele Menschen das automatisch als Winterwein ansehen, nehme ich an.
Ist auch so, Weine, die wärmen.
Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann, Werner Eckert, ich bin Dominik Bartuschek. Und wir sind so Mitte, Ende Januar und viele von uns Weintrinker haben, glaube ich, das Bild im Dezember, so vor Weihnachten, vor Neujahr, da brummt das Weingeschäft, da kaufen wir alle viel Wein ein, da suchen wir auch als Geschenk immer mal eine Flasche Wein aus, da ist auf den Weingütern viel Betrieb. Jetzt sind die Festtage rum, viele Leute trinken weniger Alkohol oder gar keinen Alkohol im Januar, wir brauchen auch keine Weingeschenke mehr. Also da entsteht so ein bisschen der Eindruck, im Januar ruht die Weinwelt und wir haben gesagt, wir wollen heute mal gucken, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Eindruck von uns ist und wir reden einfach mal über den Weinwinter und zwar über den im Weinberg, im Weinkeller und eben auch bei uns Weintrinkern. Und ich dachte, wir fangen mal draußen an im Weinberg. Wir wissen ja alle, die Rebe ist jetzt um diese Zeit in der Winterruhe und da wäre meine erste Frage, warum braucht die das eigentlich?
Gehört zu den Pflanzen, die eben eine Ruhephase brauchen, um wieder neu auszutreiben und synchron Früchte zu bilden. Es gibt ja andere Bäume, Orangen zum Beispiel, wer es mal im Urlaub gesehen hat, das sind Blüten und Früchte am gleichen Baum. Das geht so immer weiter, immer weiter. Das ist bei der Weintraube wie bei fast allen Pflanzen aus den gemäßigten Breiten eben so, dass die einen Break brauchen, um dann wieder für eine Saison eine gewisse Entwicklung zu machen.
Auch wenn die Weinrebe selbst in der Winterruhe ist, ist es ja im Weinberg im Moment alles andere als ruhig. Ich habe das die Tage selbst gesehen, da sind viele Menschen unterwegs mit Scheren, die Reben jetzt beschneiden um diese Jahreszeit. Klar, man macht das jetzt um diese Zeit, weil die Rebe eben im Ruhezustand ist. Aber wie wichtig ist das jetzt, dass man im Winter die Grundlage legt für einen erfolgreichen Sommer im Weinberg?
Ja, das ist das Wichtige. Man legt die Grundlage. Also natürlich gibt es heute auch andere Schnittverfahren, aber wie jeder Hobbygärtner auch weiß, wenn du Pflanzen hast, die mehrjährig sind, muss man ab und zu mal einen Erziehungsschnitt machen, wenn man sie in Form halten will. Und das muss man mit der Rebe erstens aus erzieherischen Gründen, sonst wird sie nämlich eigentlich ist sie eine Lianenpflanze, die legt sich dann irgendwie überall rund. Man käme in so einen Weinberg überhaupt nicht mehr rein, wenn man nichts machte. Nach 2 Jahren schon wäre der zugewuchert. Und das andere ist, dass man eben auch den Ertrag steuern kann, indem man weniger Augen lässt, also Triebpunkte, an denen dann auch Trauben entstehen, reduziert man einfach die Last für den Weinstock und das legt Qualität zugrunde. Also es gibt da eine Menge Gründe zu schneiden.
Das zum Schneiden ist es immer gut, da freuen sich alle, glaube ich, wenn es kalt und vor allem trocken ist. Jetzt ist ja das Wetter in diesem Jahr im Winter so ein bisschen durcheinander. Also wir hatten einen sehr kalten Dezember teilweise, dann sehr warmen Jahreswechsel, Temperaturen teilweise bis 20 Grad. Jetzt ist es wieder ein bisschen kälter geworden. Ist das eigentlich der Rebe egal, wie das Wetter im Winter ist oder kann die da auch durcheinander geraten?
Nee, also die gerät normalerweise nicht durcheinander. Die meisten Pflanzen kommen gut damit klar. Das wird manchmal auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Der Punkt ist, dass die meisten Pflanzen 2 Regulatoren haben sozusagen für den Austrieb. Der eine ist tatsächlich die Temperatur, der andere ist aber das Licht. Mhm. Und die haben sowas eingebaut wie eine natürliche Uhr, dass sie einfach erkennen, wann es dann wirklich Zeit ist, weil dann die Tage länger werden. Und momentan sind die Tage noch denkbar kurz. Also da treibt jetzt am Wein nicht wirklich etwas dramatisch aus. Deswegen muss man sich da nicht zu viel Sorge machen. Das Problem mit dem Wetter ist eher später im Jahr, also im Frühjahr dann, wenn der Winter vorbei ist, mit den Spätfrösten. Das ist viel kritischer als das, was jetzt passiert.
Was gut ist aber, glaube ich, für die Rebe im Moment, ist, dass es ja doch relativ viel geregnet hat die letzten Wochen. Das ist, glaube ich, im Winter Gold wert für so einen Weinberg, oder?
Es ist im Winter die Zeit, wo sich die Wasserbestände unter dem Weinberg tatsächlich dauerhaft füllen können. Das passiert im Sommer nicht. Insofern, ja, ist das wichtig. Aber die Rebe braucht jetzt kein Wasser oder kaum Wasser. Das ist nicht der Punkt. Aber jetzt sammeln wir die Vorräte fürs nächste Jahr.
Gehen wir mal vom Weinberg in den Weinkeller.
Bleiben wir noch im Weinberg.
Okay, du hast noch was?
Ja, weil das wirklich spannend ist. Nochmal, es wird viel geschnitten und das ist auch eine Arbeit. Und ich finde das so faszinierend. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das früher gemacht haben, tatsächlich ja noch mit Handscheren, also ohne pneumatische oder elektrische Unterstützung. Das geht ganz schön auf die Handgelenke. Wenn man es nicht gewohnt ist, ich war Schüler nebenbei am Schneiden, das war bitter und es war echt kalt. Also den ganzen Tag mit einer Unterbrechung von 1,5 Stunden vielleicht über Mittag in dieser Kälte.
Aber es gibt ja letztlich keine Alternative, ne? Weil es gibt keine Maschine, die dem Winzer oder der Winzerin diesen Rebschnitt abnehmen kann.
Nein, bis heute hat man zwar die Unterstützung beim Schneiden selbst, also dass elektrisch passiert, man nicht mehr so viel Kraft braucht, aber schneiden tut man von Hand. Außer beim Minimalschnitt im Sommer mit der Maschine. Diese Weinberge werden im Winter dann gar nicht geschnitten. Aber in der Regel ist es Handarbeit. Und man muss sich nach wie vor warm anziehen. Früher war sehr populär sogenannte Army-Schuhe, also von der US-Armee, Springerstiefel. Und zwar, weil die ein Luftpolster in der Sohle hatten. Und das war so ziemlich das Einzige, was einem vor erfrierenden Füßen bewahrt hat. Und dann eben dicke Parkas. Und es gab ja nicht die Funktionskleidung, wie man das heute hat. Also das war schon ein echter Job. Und ich finde die Erinnerung daran beachtlich. Auch wenn heute manches leichter ist, ist das nach wie vor eine Phase, in der Menschen, die Wein machen, sehr kontemplativ stundenlang in diesem Weinberg ganz alleine oft auch unterwegs sind. Es ist eine Qualität von Arbeit, die einfach auch verloren geht, die man kaum noch kennt.
Und dass diese Menschen dann wahrscheinlich auch immer mit dem Winter automatisch verbinden, weil es eben eine Arbeit ist, die ausschließlich im Winter stattfindet.
Ja, und auch dieses elementare Erlebnis dieser Kälte ausgesetzt zu sein, eben keine Alternative zu haben. Die meisten haben irgendwie einen Bürojob oder so, frieren mal. Aber das ist sehr existenziell und das ist eine tolle Erfahrung, die ist so untergegangen und so selten geworden in unserer Zeit.
Jetzt würde ich trotzdem noch gerne kurz in den Weinkeller gehen mit dir und gucken, was da eigentlich im Winter passiert. Das ist ja grundsätzlich sowas, was wir als Verbraucher gar nicht so sehr mitbekommen. Was passiert da in dem Weinkeller? Aber ich glaube, dort ist jetzt um diese Jahreszeit auch recht viel los, oder?
Sagen wir mal, nicht so sehr nur im Keller, sondern im Betrieb, also beim Winzer zu Hause. Ja, ist eine ganz wichtige Zeit, weil in der Regel werden jetzt die Weine gefüllt, so langsam. Also das geht dann recht rabiat los. Manche füllen ja sogar schon im alten Jahr. Das hängt ein bisschen von der Betriebsphilosophie ab. Ganz wenige füllen sehr spät, aber das Gros wird jetzt kräftig den 22er in Flaschen zu füllen. Das ist Arbeit. Der muss ja vorbereitet werden zur Füllung. Das passiert im Keller. Entweder man filtert die Weine, filtriert sie oder man sticht sie ab, wenn man das noch altmodisch macht mit Absetzen lassen der Trubstoffe. Dann muss da umgepumpt werden von einem Tank in den anderen. All das, die Cuvée herstellen, bevor man abfüllt. Da ist jetzt echt Musik drinne und die Winzer sind ganz froh, dass mal ein bisschen mehr Ruhe ansonsten ist.
Also sie haben Ruhe um sich herum, aber im Keller selbst, auf dem Betrieb selbst ist alles andere als Winterruhe.
Ja, absolut.
Wann fahren dann Winzerinnen und Winzer eigentlich mal in Urlaub? Weil wir sagen, jetzt haben sie keine Ruhe, im Sommer haben sie erst recht keine Ruhe. Wann haben die denn mal Ruhe?
Also ich glaube, ich kenne viele, die machen das vor der Lese. Mhm. So ausgangs des Sommers, wenn die schlimmste Phase vom Pflanzenschutz vorbei ist und bevor dann geerntet werden kann, bevor man sich darauf vorbereiten muss. Da sind recht viele mal für eine Woche, vielleicht auch ganz mutige für zwei unterwegs. Und jetzt findet man natürlich auch, wenn man sich das clever einteilt, eine Woche für einen Skiurlaub oder was.
Ist ja auch nicht jeder alleine auf dem Weingut. Nein, es sind eben, ja oft auch mehrere Menschen, die da mitarbeiten.
Heute sind die Betriebe, die auch zu Hause verkaufen, ja oft größer und haben sowieso ein bisschen mehr Personal.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem, was wir am Anfang hatten, nämlich wie wir Weintrinker eigentlich auf den Winter reagieren. Ist das wirklich so, dass sich unsere Geschmacksnerven, unsere Sensorik an den Winter anpasst? Oder ist das eher psychologisch, dass wir denken, ah, jetzt will ich aber lieber einen roten, warmen Wein als einen kühlen, weißen?
Naja gut, also dieser Erfrischungsaspekt, den die Sommerweine so haben sollen, den brauche ich ja jetzt einfach nicht. Im Gegenteil, ist es mir angenehm, wenn etwas ein bisschen, wie soll ich denn sagen, weniger säurebetont vielleicht ist, etwas milder, etwas aber wärmer vom Charakter. Also ich trinke, das merke ich immer, im Winter schlicht mehr Rotwein. Ja, das ist
bei mir
so.
Genauso.
Ja, ist bei vielen Weintrinkern, glaube ich, so. Ich trinke aber auch mehr alte Weißweine. Ich bin momentan gerade wieder dabei, ein paar ältere Flaschen wegzutrinken. Ein echtes Privileg. Ich hatte jetzt einen 15er Riesling trocken, eine bessere Ausgabe, und jetzt gerade einen 2009er. Das war ein Surlis, also auf der Hefe gelagerter Riesling, und sehr gut und sehr wintertauglich, obwohl er Säure hatte.
Ich mache auch eine ganz ähnliche Erfahrung, nämlich dass man sich jetzt einfach auch mehr die Zeit nimmt, glaube ich, um diese Jahreszeit, um so einen Wein dann vielleicht auch mal zu zelebrieren und nicht einfach nur auf der Terrasse wegzutrinken.
Man hat weniger Durst und mehr Lust.
Bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, an dieser Stelle wie immer der Aufruf an alle, die uns zuhören: Wenn Sie Fragen haben, Lob oder Kritik oder vor allem auch Themenanregungen für diesen Podcast, schreiben Sie uns. trocken-bis-lieblich@swr.de ist unsere Adresse. Trocken-bis-lieblich in einem Wort @swr.de. Und wir kommen jetzt, Werner, wieder zu einer deiner Weinbesprechungen. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR 1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode eine Folge des Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht es dabei um einen Begriff, über den derzeit sehr viel geredet wird und wo, glaube ich, gar nicht jedem so genau klar ist, was damit eigentlich gemeint ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Es gibt Weine, die sind sowas wie Messlatten für Qualität. Woher soll ich auch als normaler Weintrinker wissen, was die Fachwelt so allgemein für gut hält? Für das Maß der Dinge oder Neudeutsch Benchmark. Da muss man gelegentlich mal einfach einen Klassiker probieren. Und sei es nur, um festzustellen, dass der eigene Geschmack halt ein anderer ist. Wir testen den 2021er Riesling Tonschiefer Trocken vom Weingut Hermann Dönhoff aus Oberhausen an der Nahe. Den gibt's zum Beispiel bei Mövenpick im Versand für 14,90 Euro. Gelb mit grünen Reflexen, strahlend, riecht nach nassem steinweißem Pfirsich, aber auch Kräuterbund und Sellerie. Also viel von dem, was man heute gerne mineralisch nennt. Im Mund beschäftigt er alle Sinneszellen, da ist eine schöne Zitrussäure, eine Prise Süße, viel Apfelfrucht, Würze und etwas Muskat. Alles in einer feinen Balance, dicht und lang, straff und sehr mineralisch, beziehungsweise viel Rückgrat und wenig simple Gefälligkeit. Trotzdem alles andere als sperrig. Der trinkt sich auch noch gut. Man schmeckt, dass der aus reifen Trauben eines Jahrgangs gemacht worden ist, in dem Reife eben nicht selbstverständlich war, aber langsam und lange vonstatten ging. Gut für die Aromen. Der Riesling Tonschiefer ist schon mehr als nur der halbe Weg vom einfachen Gutswein zu den ganz großen Gewächsen. Und daran gemessen ist der Preis auch objektiv mehr als in Ordnung, auch wenn jeder da seine eigenen Vorstellungen haben kann und darf. 2021er Riesling Tonschiefer Trockenweingut Dönhoff, Oberhausen an der Nahe, gibt's bei Mövenpick für 14,90 Euro.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Zweimal hast du jetzt gesagt, dieser Wein schmeckt mineralisch. Und ich habe zu Hause so ein Lexikon stehen, ein Weinlexikon, noch ganz analog und altmodisch, Anfang der 2000er Jahre erschienen. Und ich habe mal nachgeschaut, ob da mineralisch drinsteht, und ich habe es nicht gefunden. Heute redet jeder über Mineralik. Kann das sein, dass das ein Modewort ist, das erst so in den letzten Jahren überhaupt aufgekommen ist?
Ja, kommt hin. Mode, ja, hat was mit Mode zu tun, aber nicht im Sinne von modisch. Ich glaube, diese Debatte kommt auf, weil wir mit den fruchtigen Weinen, mit dem Ausdruck von Fruchtaromen an einem Ende waren. Ich habe das Bild schon häufiger bemüht. Das ist wie bei der Malerei, die im russischen Fotorealismus an ein Ende gekommen ist. Also die Malerei wollte immer exakt abbilden, was man gesehen hat. Und dann hat man am Ende im Grunde Fotos gemalt. Die waren so perfekt, aber dann war es fertig. Was willst du noch realistischer machen? Und ich denke, das ist der Grund, warum wir heute über mineralisch sprechen. Mineralisch ist, wenn ich nicht mehr die Frucht so im Vordergrund habe. Wenn da plötzlich wieder, deswegen heißt es manchmal auch altmodisch oder schmeckt wie früher, ja, das ist das. Wenn plötzlich wieder ganz andere Aromen auftauchen, die wenig mit Mineralien zu tun haben, aber viel mit einer Ursprünglichkeit.
Nun stecken ja im Wein wirklich Mineralien drin, also Mineralstoffe, das ist auch messbar. Aber ich glaube, das sind nicht die, die diesen mineralischen Geschmack erzeugen. Denn man muss ja sagen, auch in Mineralwasser stecken Mineralstoffe drin. Und keiner würde sagen, oh, das schmeckt aber heute wieder mineralisch, dieses Glas Wasser. Also wo das kommt dieses hoffen, mineralisch her?
Schmeckt. Ja, in der Tat, die Mineralien schmecken eigentlich, also die ganzen Elemente, die das ausmachen, schmecken nicht wirklich nach etwas. Im Gegenteil. Mineralische Weine entstehen oft, oder dieser Eindruck entsteht oft bei Weinen, die wenig Mineralien haben, weil ein hoher Mineralgehalt wiederum zum Beispiel Säuren puffert und Weine insgesamt runder macht. Und dieser Eindruck von mineralisch ist eher eine gewisse Kargheit auch, die da drin ist. Was man heute weiß, ja, man kann das intersubjektiv, also über einen einzelnen geschmäcklerischen Weinjournalisten hinaus, nachvollziehen. Das ist darstellbar, das kann jeder feststellen und alle Menschen erleben das auch gleich, wenn man ihnen hilft, es zu beschreiben, sodass das Phänomen existiert, aber es hat halt mit Mineralik eher wenig zu tun. Es ist so eine scharfe, spitze Säure, die damit zu tun hat. Es sind reduktive Töne, also Töne, die entstehen, wenn die Weine Luftabschluss haben, zum Beispiel durch Hefelager oder sowas. Es hat was zu tun damit, dass man heute die Trauben länger auf der Maische stehen lässt und nicht sofort abpresst. Das alles erzeugt Noten, wo man sich dann auch als Beschreibender helfen muss. Ich habe hier von Sellerie geredet.
Genau, und nasse Steine hast du erwähnt. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein klassisches Bild für Mineralik. Ne?
Ja, war so das Erste, was den Leuten aufgefallen ist. Wenn ich eine Kieselsteinfläche habe und darauf regnet es, das ist der Kiesel riecht nicht, wenn es regnet, aber der Regen darauf riecht und setzt Geruchsstoffe frei. Und das ist so ein Ding. Oder Feuerstein, da spielen viele schweflige Aromen eine Rolle. Feuerstein ist ja, wenn man so Steine aneinander kloppt und schlägt, Funken, ne, was da entsteht. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle bei diesem Eindruck. Also sind eher Weine, die karg sind, denen die Fruchtaromen sogar ein bisschen abgehen, ganz bewusst, weil man einfach auf eine andere Stilistik setzt und die dann oft im Alter, deswegen habe ich das jetzt gesagt, ich trinke gerade auch ältere Rieslinge, einen ganz eigenen Charme entwickeln. Da kommt dann noch Petrol dazu, was ja auch ein, wenn man so will, erdiger oder aus der Erde geborener Geruch ist. Manchmal sagt man auch Grapefruit, ja. All diese ganzen Begriffe, salzig ist noch ein sehr populärer Begriff.
Das ist noch ein bisschen modischer, glaube ich, als mineralisch.
Ja, genau. Salzig ist aber im Grunde auch das Gleiche. Es ist dieses Old-Fashioned, den Wein, wie er früher war, zum Ausdruck bringen.
Du hast gesagt, das sind eher karge Weine. Bedeutet das auch automatisch, dass sie auf kargem Boden gewachsen sind? Also wir haben ja hier den Riesling Tonschiefer. Ja. Da würde man schon denken, ah, okay, vielleicht spielt sich das irgendwie so gegenseitig auf mit dem Boden und der Mineralik.
Also nein, es liegt nicht am kargen Boden. Es gibt Studien, also der Einzige, der sich damit wirklich intensiv beschäftigt, ist Professor Fischer in Neustadt an der Weinstraße, der sehr viel Sensorik macht und sowas solchen Phänomenen auf den Grund geht. Und die haben festgestellt, man kann das auch mit Weinen von sehr opulenten Böden machen. Es spielt eine große Rolle, wie ich den Wein ausbaue und wie ich mit ihm umgehe. Es ist nicht primär das Terroir automatisch. Das Terroir macht einen Unterschied, aber der Kellerwirt ist wichtiger bei dieser Art Weine zu machen, die dann auch mineralisch sind.
Bei mineralischen Weinen denke ich immer automatisch an Weißweine. Gibt es eigentlich auch mineralische Rotweine?
Gute Frage, ja, gibt es auch. Die sind eben, bei Spätburgundern erlebt man das natürlich auch. Das sind die eben oft dann auch einen Kreideton, hat man da gerne, den man glaubt zu erkennen. Kreide ist jetzt auch nicht so ausdrucksstark im Geschmack, aber Das beschreibt eher dieses auf der Zunge eher sandig sich anfühlende, kreidig sich anfühlende, nicht so alkoholrund, warm, rollend, sondern etwas Widerstand bietend, eher raspelnd. Das sind verzweifelte Versuche eines Menschen zu beschreiben, was ein mineralischer Rotwein ist. Er ist nicht so fruchtig auch, hat aber eine große Tiefe. Also von, wenn ich karg sage, meine ich damit nicht armselig, sondern mit einer großen Tiefe, Seriosität, eben nicht opulent.
Wer jetzt sagt, ich kann mit diesen Beschreibungen, die diese beiden Menschen da jetzt versucht haben zu finden, für mineralisch überhaupt nichts anfangen.
Den verstehe ich.
Wer sagt, ich will das einfach mal wirklich schmecken. Ja. Welchen Wein sollen diese Menschen sich kaufen, wo man wirklich ja idealtypisch merkt, das ist ein mineralischer Wein?
Also ich glaube, wer sich momentan einen Wein von einem Weingut, zum Beispiel des VDP, also einem gehobenen Weingut, kauft, der ein Lagenwein ist, dann hat man automatisch einen gewissen Mineralik. Da gibt es keine nur opulenten Fruchtmonster mehr, sondern das ist immer so diese Stilrichtung zumindest.
Gibt es eine klassische Rebsorte, wo man diese Mineralik besonders gut schmecken kann?
Ja, da ist was dran. Also ich glaube, Aromasorten stehen nicht so im Vordergrund. Da würde ich eher nach einem Riesling gucken, Chenin im Französischen hat das auch gerne. Ja, das ist richtig. Also da würde ich jetzt nicht die Huxelrebe oder Muscatella nehmen.
Also den Riesling Ortswein von einem VDP-Weingut.
Ja, schon Lagenwein.
Lagenwein von einem VDP-Weingut einfach mal probieren und dann schmeckt man so ein bisschen raus, im besten Falle, was Mineralik bedeuten könnte. Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über den Wein Winter und über mineralische Weine. Und Werner, ist ein mineralischer Wein eigentlich ein typischer Winterwein oder ist das jetzt dann doch eher was für den Sommer?
Gute Frage. Das kann man das ganze Jahr trinken. Wenn er jünger ist, eher Sommer. Wenn er älter ist, eher Winter.